Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So ein Magath, der funktioniert tatsächlich über Kadavergehorsam, über Befehl, über absolute Unterwerfung. Ja? Und das ist auch so ein Teil, so eine Terrortaktik, die der auch in Trainings durchführt. Ja, der kommuniziert keine Trainingszeiten und die Leute wissen nicht, wie oft das Training am nächsten Tag ist und wie die Übungen genau aussehen. Das ist schon ziemlich krasses Zeug. Aber das kann durchaus funktionieren, wenn du nur ein paar Spieltage hast. Ja, so bitter das ist. Aber ne, wenn der länger in einem Verein ist, gibt ja einen Grund, warum der nach jeder Saison 20 Spieler austauschen muss. Also es ist ja nicht nur, weil er an den Transfers mitverdient, sondern das ist auch, ja, weil die Leute ihm halt irgendwann von der Stange gehen. Du kannst die Leute nicht so lange terrorisieren. Das sind ja erwachsene Menschen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Das waren aber mal deutliche Worte, die mein Gast in der heutigen Ausgabe gewählt hat. Aber er darf das auch, weil er nämlich durchaus Ahnung von dem hat, was er sagt. Mein Gast ist Ralf Landwehr. Ja, und welche Funktion? Ich habe lange überlegt, ich habe lange mit ihm gesprochen. Wir nennen ihn Keynote Speaker. Ja, da sagt er jetzt auch, was soll das denn sein? Ich würde jetzt sagen, er ist Ausbilder von Fußballtrainern. Fußballlehrern ist es richtiger. Fußballtrainer darf eigentlich jeder sein. Fußballlehrer darf man nur sein, wenn man in der Bundesliga aktiv ist. Und diese Fußballlehrer, die in der Bundesliga also im Einsatz sind, die bildet er aus. Kann man sich gar nicht vorstellen. Normal würde man doch sagen, die kennen doch alles und die können auch alles. Dem ist aber gar nicht so. Und das, was der Ralf Landwehr macht, ist höchst interessant und spannend. Deswegen freue ich mich sehr, dass er Zeit gehabt hat und dass er echt busy ist. War gar nicht so einfach, weil man musste sich da über so einen Terminkalender online eintragen, um eine halbe Stunde zu bekommen mit ihm. Und ich glaube, wir sind sogar ein bisschen länger geworden. Aber er hat da nicht angedeutet, ich muss schon zum nächsten. Ein Mann, der gefragt ist, nicht nur in der Fußballbranche, sondern auch als Professor. Sehr interessantes Gespräch, was ihr jetzt hören werdet, zur Ausbildung von Fußballlehrern in der Bundesliga. Hört sich völlig widersprüchlich an, aber am Ende dieses Interviews mit Bosses Bundesliga-Blog, da werdet ihr begeistert sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Wer Ralf Landwehr ist, das hört ihr gleich. Wer Ralf Bosse ist, das hört ihr schon seit einigen Sekunden, Minuten. Das bin ich, Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für das ZDF, was neu dazugekommen ist, Sky, das Sportradio Deutschland und einige Lokalradios, habe rund 1500 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen. Und biete seit langer Zeit eben auf den Podcast-Plattformen dieser Welt meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Und jetzt das Gespräch mit Ralf Landwehr, Keynote-Speaker oder, ich sag's mal ein bisschen umgangssprachlich, Fußball-Lehrer-Ausbilder. Ralf Landwehr darf ich begrüßen. Der ist der wichtigste Mann der Bundesliga. Kein Mann kennt ihn, kein Mensch weiß das, aber ohne ihn läuft in der Bundesliga gar nichts, weil er ist Keynote Speaker. Und schon sagen die ersten unter euch, noch nie was von gehört. Ralf, hilf uns. Keynote Speaker, klar, Schlüssellochsprecher, würde man das so übersetzen, wäre wahrscheinlich völlig falsch.
Ja, das ist eigentlich der hobbyistische Anteil des Jobs, ne? Also ich beschäftige mich mit Führung und Transformation und bin vor 10 Jahren in Fußball gerutscht. Der Mannschaftsführung ist da ja ein nicht ganz unwichtiges Thema. In der Ausbildung, sowohl auf Seite von TrainerInnen als auch so sonstigen Funktionen, Sportdirektoren oder so, da kommt das Thema nur am Rande vor. Und auch nicht so professionell, dass man da direkt was mit anfangen könnte. Und das mache ich. Also einerseits für den Deutschen Fußballbund. Da mache ich für die Bundesliga-Trainer, gibt es die sogenannte Elite-Cheftrainer-Fortbildungsreihe. Also wenn du einen bestehenden Vertrag als Cheftrainer einer Bundesliga-Mannschaft hast, kannst du dich da anmelden, ja, kannst dich da weiterbilden. Da mache ich den Bereich Leadership in 2 Modulen. Und auch für die Fortbildung der SportdirektorInnen der Bundesliga-Clubs. Da gibt es jetzt seit vorletztem Jahr eine Ausbildungsreihe, da mache ich das auch. Und demnächst kommt noch eine Ausbildungsreihe für die Direktionen von Nachwuchsleistungszentren dazu. Das ist der Nachwuchsbereich. Und ansonsten mache ich das privat. Wenn ein Fußballcoach irgendein Anliegen hat, dann coache ich die. Und darüber, naja, und in der Wirtschaft ist Führung ja auch so ein Riesenthema, ne? Also die ganze deutsche Wirtschaft, die transformiert sich gerade. Digitalisierung, Fachkräftemangel, Globalisierung, Renationalisierung. Also es hakt ja an ganz vielen Ecken und die Firmen müssen sich verändern. Und bei Veränderungen, da menschelt es. Naja, und darum kümmere ich mich. Ob ich damit der wichtigste Mann der Bundesliga bin, da wäre ich mir nicht ganz sicher, weil Tore schießen andere. Aber im Hintergrund irgendwie dabei helfen, dass Tore geschossen werden, das mache ich sehr gerne.
Ja, du bist Ausbilder von Trainern, die in der Ausbildung sind. So muss man es vielleicht sagen. Man weiß ja, wer Bundesliga-Trainer sein möchte, muss den Fußball-Lehrerschein haben. Also ein A-Schein, B-Schein und so weiter, das reicht nicht.
Ja, genau.
Und du wirst es besser wissen, im Jahr gibt es 50, 60 Möglichkeiten, Positionen, diesen Fußball-Lehrerschein zu erwerben in der Ausbildung.
Ja, genau. Zu mir kommen die erst, wenn sie den Fußballlehrer haben.
Also wir haben jedes Jahr 60 neue 22. Mitarbeiter.
Wie viel sind es? 22. Früher gab es 22 Plätze. Seit diesem Jahr ist das ein bisschen anders, weil der Deutsche Fußballbund eigentlich zugesagt hat, dass nur alle 2 Jahre 22 ausgebildet werden. Deswegen gibt es jetzt so eine leichte Aufteilung. Es gibt deutlich weniger Plätze pro Jahr für die Profilizenz, also den Fußballlehrer. Und dafür gibt es die Nachwuchslizenz, das ist die sogenannte A-Plus-Lizenz. Damit kannst du Nachwuchsleistungszentren leiten. Also im Prinzip gibt es im Schnitt pro Jahr 11.
11 neue Fußballlehrer, die berechtigt sind, einen Bundesliga-Verein zu trainieren. Aber, liebe Fußballfreunde, wo ihr jetzt zuhört, nicht abhaken und sagen, ja, da komme ich doch nie dran. Doch, es dürfen auch Normalsterbliche dahin. Es müssen nicht nur Nationalspieler sein oder wer auch immer schon irgendwas ist. Also es kann auch ein Mann von der Straße. Gibt es da eine Quote, die er in diesen Lehrgang zum Fußballlehrerschein mitmachen darf?
Ja, klar. Also es gibt immer sehr, sehr viele Bewerbungen auf sehr wenig Plätze. Und früher gab es so eine Vorauswahl, dann gibt es Gespräche. Und in diesem Jahr wurde zum ersten Mal, es gab eine sehr große Reform, das sogenannte Projekt Zukunft des DFB. Und in diesem Jahr gibt es so ein Punktesystem. Und alle möglichen Dinge, die du so gemacht hast, geben Punkte. Und dann gibt es eine sogenannte Shortlist, also eine kürzere Liste der Leute, die sich beworben haben, die punktebasiert ist. Und mit denen werden dann Interviews geführt. Und da werden dann die in den Augen der Auswählenden Besten rausgesucht. Also wenn du aber noch nie irgendeine Mannschaft trainiert hast und noch nie irgendwo in einem Verein tätig warst und auch noch nie aktiv hoch Fußball gespielt hast und auch keine Länderspiele hast und auch sonst nichts im Fußball gemacht hast, da würde ich sagen, dann als Person von der Straße hat man eher schlechte Karten. Ja, also je mehr und je hochkarätiger du im Fußball aktiv warst, desto mehr Punkte kriegst du auch.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn bei der Einstiegsfrage, wie sieht ein Ball aus, du ein Quadrat aufzeichnest, sieht es wahrscheinlich nicht ganz so gut aus, dass du mit dabei sein wirst. Ja. Aber es sind dann also Fußballtrainer, die selbst vielleicht aktiv sehr hochklassig gespielt haben, Nationalspieler waren. Dem muss man nicht erklären, wie Fußball geht, obwohl sie das trotzdem lernen. Das wird ihnen nochmal beigebracht. Aber in diesem Fußballlehrgang gibt es natürlich Medizin, gibt es Psychologie, gibt es Fußballlehre, Taktiken und so weiter. Und dich auch, der dann sagt, aber du kommst dazu.
Nee, ich krieg die erst, wenn die da fertig sind.
Du
kriegst wenn die
fertig.
Den gemacht haben. Ja, wenn die den gemacht haben und ich dann fortbilden möchte, dann kommen die zu mir.
Weil du denen sagst, wie leite und lenke ich überhaupt eine Gruppe?
Ja.
Das ist denen vorher im Lehrgang nicht beigebracht. Wenn ich ein alter Kommisskopf bin, der sagt, ihr rennt jetzt eine Stunde links rum und einer sagt, ja, warum das denn? Reingehen, duschen, ist wahrscheinlich jetzt nicht die unbedingte richtige Mannschaftsführung. Aber das würde man denen im Lehrgang noch nicht beibringen.
Aber im Lehrgang bringt man denen auch schon eine ganze Menge bei. Aber es gibt ja eine ganze Menge neuer Erkenntnisse, auch in spezielleren Gebieten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Charisma. Das ist der wichtigste Vorhersagewert für Erfolg als Führungskraft. Und da hat sich in den letzten 5-6 Jahren in der Forschung eine ganze Menge getan. Man kann also mittlerweile hart datenbasiert nachweisen, dass Charisma erlernbar ist. Wie man das macht, können wir gerne später noch drüber sprechen. Und da gibt es Prinzipien, woran Menschen festmachen, dass sie Charisma wahrnehmen. Ja? Du bist so alter Journalist, Aristoteles. Logos, Ethos, Pathos. Ungefähr so funktioniert das auch. Nur ein bisschen so runtergebrochen, dass Menschen auch damit was anfangen können. So. Und das kann man mit Leuten trainieren. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn man charismatisch kommuniziert, dass die Menschen dann eine höhere Selbstwirksamkeit entwickeln. Das heißt also, dass sie sich zutrauen, ins 1:1 zu gehen, die ist dann höher. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Leute übernehmen, was der Trainer ihnen sagt, ist höher. So. Und das kann man ja mit den Leuten erarbeiten. Aber eigentlich funktioniert so ein Coaching von einem Bundesliga-Trainer ein bisschen anders. Die gehen nämlich rein, wenn die Lust haben, sich weiterzuentwickeln und machen erstmal, also du kannst ja nicht einfach auf dem blauen Dunst irgendwas tun, sondern du machst eine sogenannte Eingangsdiagnostik. Das heißt, die Leute schätzen sich auf Führungsdimensionen ein, ja, auf so Bereichen der Mannschaftsführung, was sie konkret machen, auf dem Platz, sehr konkret. Und dann werden sie von den Leuten, die sie führen, eingeschätzt. Einerseits von ihrem Vorgesetzten, Sportvorstand, Sportdirektor, andererseits von Leuten auf Augenhöhe, wenn sie das möchten, Trainerkollegen, andererseits von ihrem Funktionsteam, Co-Trainer, Physios, Athletiktrainer, Torwarttrainer und andererseits von ihren Spielern. So, und dann kriegen die ein Bild davon, was sie tun, wie sie es tun, wie sie sich selber sehen, wie andere sich sehen und einen Vergleich zu ihrer Zielgruppe, also zu anderen Trainern aus dem Leistungsfußball. Und dann gucken sie sich das an und überlegen sich, Mensch, da bin ich so, wie ich mir das vorstelle, da bin ich so, wie ich mir das vorstelle. Guck mal, da sehen mich die anderen viel schwächer, als ich mich sehe. Da sehe ich mich viel schwächer, als mich andere sehen. Da auf der Sache, da sehen mich meine Spieler total unterschiedlich, vielleicht behandle ich die anders. Und da, wenn man so eine Datenbasis hat, ne, dann kann man natürlich viel zielsicherer sagen, woran man gerne an sich arbeiten möchte. Das ist im Prinzip eine persönliche Weiterentwicklung. Das tut uns allen gut. Stimmt. Und manchmal wird dann so eine Eingangsdiagnostik noch flankiert von einem sogenannten Shadowing. Also wenn man die harten Zahlen jetzt nur sieht, ja, das Selbstbild, wie sehe ich mich selber, wie sehen mich die anderen, da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Aber sinnvoll ist es eigentlich dann, ne, den Leuten nochmal 2 Tage hinterher zu laufen. Im Trainingslager oder einfach so mitten in der Saison. Ja, ich werde dann angekündigt als jemand, der hospitiert. Ja, solche Hospitationen, die sind ganz üblich im Fußball. Da hast du halt irgendwelche anderen Trainer, die sich an die Seite stellen und sich nochmal ein Trainings angucken oder 2 Tage den Leuten hinterherlaufen. Und das mache ich dann auch. Und so kann ich dann, ne, also wir nennen das eine quantitativ, das sind die harten Zahlen, und das andere qualitativ, das sind dann so persönliche Eindrücke, mit denen ich dann die Zahlen so ein bisschen unterfüttern kann. Genau. Und wenn man sowas macht, dann kann man danach ja überlegen, okay, also das sind die Sachen, die ich cool finde an mir, und das sind aber die Sachen, die ich gerne verändern möchte. Und dann überlegt man sich, wie man die Sachen verändern möchte, und daran kann man dann arbeiten. So geht das.
Also zum einen hoffe ich mal, dass diese Bewertungen namenlos sind, dass der Bewertete nicht sagt, so ein Arschloch, dass man sofort zuordnen kann. Hier Karl-Heinz, der meckert die ganze Zeit. Klar, ist ja 20 im Kader, kein Wunder, dass er mich nicht toll findet. Aber auf der anderen Seite bist du dann der stille Beobachter. Das heißt, du liest quasi die Aura im Raum während des Trainings auf dem Platz. Ja. Wer zuckt mit dem linken Augenglied und sagt, oh, schon wieder 100 Meter laufen. Oder ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe bei mir also nun auch ein paar Trainingslager miterlebt. Und manches Mal gab es Trainer, die Anordnungen gegeben haben für die nächste Trainingseinheit, wo ich jetzt zwar weit wegstehend, aber akustisch nicht behindert, nicht verstanden habe, was er wollte. Dann war der Erste, der das machen sollte, auch noch ein ausländischer Spieler, der das Deutsche nicht bemächtigt, so richtig mächtig war. Hat irgendwas gehört, meint für sich, dann muss ich das wohl so machen, läuft los, um Gottes Willen bist du denn, das kann doch nicht wahr sein, hörst du mir nicht zu. Genau. Da habe ich jetzt schon als Außenstehender gesagt, Trainer, wie soll er das kapieren, wenn du schon nicht mal verständlich erzählen kannst, der schon mal gar nicht.
Ja, genau. Ist,
sowas würdest du dann dezent aufschreiben und sagen, also da haben wir schon mal Probleme.
Ja, so ist das. Genau, und das sagen dann schon die Leute, ne? Also du hast völlig recht. Das Feedback ist anonym. Also du kannst so ein Fremdbild, ne? Der Vorgesetzte, der ist alleine. Da weiß man, von wem es kommt. Aber bei den Spielern ziehen wir eine Zufallsauswahl aus dem Kader und es müssen mindestens 5 Feedbacks da sein und die werden aggregiert. Also der Trainer weiß nie, wer ihn da, ne? Also beim Funktionsteam, auch das muss mindestens 5 Leute umfassen, da weiß man dann schon, ja, woher der Mittelwert kommt, ja, aber man weiß jetzt nicht, wer was geantwortet hat. Und bei den Spielern ist es noch ein bisschen anders. Da wählt der Trainer jetzt nicht die Leute aus, sondern ich wähle zufällig die Leute aus. ja, und nehme mir dann 5 Spieler raus. Ich frage üblicherweise 10 und von denen füllen dann meistens mindestens 5. Also die meisten Spieler sind eigentlich auch daran interessiert, dass sie dem Trainer mal anonym Feedback geben können. Ja, das zur Anonymität. Aber genau sowas zeigt sich dann. Ja, was du gerade angesprochen hast, das wäre, wir nennen das Strategiefeld Kontrolle. Ja, und da so der Hut, ja, so Trainer müssen sich ja unterschiedliche Hüte aufsetzen, der Hut des Koordinators. Ja, das ist also in der Rolle, muss der Trainer dafür sorgen, dass die Spieler ihre Aufgaben kennen und erfüllen, dass sie auf Spielsituationen und Trainingssituationen so vorbereitet sind und dass sie so, dass so ein Trainer taktische Anpassungen situativ vornehmen kann. Ja, und wenn der Trainer meint, er macht das total super, dann gibt er sich da irgendwie Raketenwerte. Und wenn die Spieler irgendwie nie raffen, was der Trainer von ihnen will, dann sagen die was anderes. So, und dann kann man das in den Daten sehen, ja, aber du siehst das dann natürlich auch in dem ungläubigen Blick der Spieler. Und das kannst du dem Trainer dann spiegeln, wenn der nicht genau weiß, woher dann so ein riesen Diskrepanz kommt. Ja.
Ja, es geht ja auch dann darum, die Suche nach Scheitern. Trainer werden in der Regel entlassen. Wenige gehen von alleine, aber in der Regel werden sie alle entlassen. Sie scheitern also irgendwann mal. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mancher Trainer da nach Hause geht. Verstehe ich gar nicht. Ich habe das hier überragend gemacht, tolle Platzierungen. Ja. Und dann kommt irgendwann, das habe ich bei mir im kleinsten Amateurbereich, bei mir bei dem Heimatverein Warndorf SU, wo ich 10 Jahre lang mit dabei war, gemerkt, wo ein Trainer mich noch Jahre nach der Trennung anrief und sagte, Ralf, ich verstehe das gar nicht. Wir waren doch damals richtig gut. Das war Bezirksliga Spitze. Ja. Wieso hat man mich entlassen? Der war immer noch wirklich über längere Zeitraum damit beschäftigt, wo ich ihm einfach sagen musste, du warst nicht in der Lage, die Mannschaft zu führen. Deine Grummelei nach Niederlagen ging ins Persönliche. Ja. Wie oft hast du denn das, dass du Trainer lebst, die sagen, hey, ich weiß gar nicht, warum sie hier sind, Herr Landwehr. Also ich meine, das ist überragend. Ich weiß gar nicht, aber gut, die Spielerei können wir machen. Wo du dann nachher sagst, ja, Herr Müller, Herr Schulze, das ist die Realität. Und das ist völlig anders, als sie sich das selber einschätzen. Passiert das oft?
Ja, das ist sogar der Standard. Also meistens, das ist so ein bisschen auch ein Problem. Also einerseits, ich kann das natürlich nicht so wahnsinnig intensiv machen. Ich bin ja im Hauptberuf Prof, ne? Also ich habe ja noch andere Sachen zu tun. Deswegen, und kommt mir aber ganz zugute, weil ich ja in jeder Liga immer nur einen Trainer parallel machen kann. Ne? Also ich mache gerade einen Cheftrainer erste Bundesliga und da kann ich jetzt ja nicht einen zweiten dazu nehmen. Das geht nicht. Insofern ist das schon relativ begrenzt. Aber die Leute, die sonst zu mir kommen, ja, ich habe meistens so 2, in Ausnahmefällen nehme ich mal 3 Leute an. Das sind dann Leute, die rausgeschmissen wurden und sich das nicht erklären können. Du musst ja halt auch das ist nicht nur Fluch, sondern auch Segen, weil du dir ein wahnsinnig dickes Fell zulegen musst. Ja, auch bei der Warndorfer SU, so hobbymäßig ist das ja gar nicht mehr, ne? Eure Jugendmannschaften spielen ja schon sehr hoch. Auch Bezirksliga, da, das ist ja schon, ne? Also die Leute trainieren ja schon 3-4 Mal die Woche. Und es gibt sehr hohe Erwartungen. Es wird einen Sponsor geben, der da auch Geld in den Topf schmeißt. Und ob der jetzt irgendwie 10 Millionen in den Topf schmeißt oder 10.000 im Monat, ist gar nicht so entscheidend. Für den ist das ein substanzieller Teil seines Lebens. Und da entsteht eine gewisse Erwartungshaltung. Und die psychologischen Prozesse dahinter, das sind ganz ähnliche. Und du musst dir da als Trainer in gewisser Weise ein dickes Fell zulegen. Weil natürlich in deinem Umfeld wissen es alle besser. Und das ist auch so ein bisschen, das sind so diese Isolationstendenzen, die Trainer relativ schnell entwickeln. Ja, weil wenn du dir irgendwie jedes Wort von außen anhörst, dann wirst du ziemlich schnell wahnsinnig. Und das ist dann aber auch diese Selbstimmunisierung, die führt dann auch teilweise dazu, dass man so blind gegenüber eigenen Entwicklungsfeldern wird. Ja, das heißt auch in der Psychologie nennen wir das emotionale Stabilität. Diese hohe emotionale Stabilität, die Trainer sich irgendwie sukzessive aneignen, ja, die ist nicht nur gut, ja, und die ist nicht nur zielführend, sondern eine gewisse Sensibilität, so eine gewisse Wachsamkeit, so die Fähigkeit, so bestimmte Dinge im Kader feinsinnig zu beobachten, die ist auch gut. Ja. Es gibt bis zur ersten Bundesliga gibt es auch Leute, die sind emotional instabil. Ja, die gibt es seltener als in der Restwirtschaft, aber die gibt es da auch. Und das ist ein großer Vorteil, auch eine Stärke, das ist nicht nur eine Schwäche. Ja.
Welcher Trainer ist das denn, den du gerade in der Pflege hast?
Ja, also ich kann dir sagen, wer bei den offiziellen DFB-Fortbildungen mitmacht, weil es davon auch Fotos gibt, aber über das Coaching, da redet man üblicherweise nicht. Das sind halt schon Vertrauensbeziehungen.
Schade. Ja.
Ja, das kannst du nicht bringen. Ne?
Nein, habe ich auch nicht erwartet. Habe ich auch nicht erwartet. Aber Ralf Landwehr, wir wissen ja eigentlich als Fußballbeobachter, wer im Moment als Trainertyp funktioniert. Das ist der Kloppo, der seit 20 Jahren, glaube ich, on top auf allen Trainer.
Ja.
Das ist er. Thomas Tuchel kommt nah dran.
Ja.
Marco Rose, meine ich, frisch abgestürzt. Stimmt das? Falsch eingeschätzt?
Ach, das weiß ich nicht, frisch abgestürzt. Ich meine, das war noch eine sehr, sehr, sehr. Ja, das war, ich glaube ich nicht. Also den Marco, den hatte ich auch mal in einem DFB-Seminar. Ich fand ihn ziemlich gut. Ich fand ihn klasse, auch ein guter Typ. Ich glaube, also mein Eindruck von außen, ja, ich habe da um Gottes Willen, habe da keine tieferen Einblicke, aber der ist natürlich auch an einer sehr ungünstigen Gesamtkonstellation gescheitert. Ne? Du hast mit Terzic einen, der hat viel besser funktioniert, als alle dachten. Dann wird er da auf so einen Posten geschoben. Das heißt, jedes Mal, wenn es irgendwie kriselt, bist du relativ schnell weg vom Fenster und so. Also das war schon ziemlich undankbar, fand ich. Und dann haben die Dortmunder ja auch irgendwie so ein janusköpfiges Strategiemonstrum, das sie da entwickelt haben, indem sie einerseits sagen, wir kaufen jetzt junge Spieler, die noch entwicklungsfähig sind. Und wundern sich dann andererseits, dass sie aus den Pokalwettbewerben rausfliegen, weil so junge, entwicklungsfähige Spieler nun mal größere Leistungsschwankungen haben. Das sagt auch jeder. Ja, und in der Bundesliga verlieren sie dann hin und wieder mal überraschend. Aber wenn du im Pokal halt überraschend verlierst, bist du raus. Und das fällt so einem Trainer dann natürlich total auf die Füße.
Ja, bei Marco Rose habe ich gedacht, Borussia Mönchengladbach kauft ihn mit 5 Millionen Euro von RB Salzburg frei. Geht dann aber entgegen seiner Aussage, wir zusammen wollen was Großes machen.
Ja.
Nee, ich hau doch ab, gehe nach Dortmund. Scheitert also in Gladbach freiwillig, weil er trifft die Entscheidung. Ja. Geht nach Dortmund, scheitert da, weil Edin Terzic, du hast gerade gesagt, quasi als Schatten über ihm schwebte, wo jeder wusste, wenn Rose nicht funktioniert, Edin ist ja noch da. Der kann das ja so wieder weitermachen. Deswegen hatte ich so den Eindruck, der ist, seitdem er von Salzburg weggegangen ist, raus aus der Nummer und das erste Trainerkarussell zur neuen Saison hat seinen Namen nicht reingespült. Die nächste Chance ist im Oktober, wenn die ersten Trainer entlassen werden, dann kann er da wieder rein.
Ja.
Aber im Moment ist er raus. Aber trotzdem, wenn wir ihn mitzählen, haben wir also Klopp, Tuchel, Rose. Das sind, glaube ich, so die drei, wo man gerne sagt, Menschenfänger, das ist so ein kollegialer Typ, der nimmt ein Spiel auch mal in den Arm. Und trotzdem haben die Autorität und trotzdem können sie, ja, ich sage jetzt mal den Begriff, Befehle erteilen, wo die Mannschaft, wo die Spieler sagen, ja, Trainer, da mache ich das. Ich laufe dir hinterher. Und wenn du mir sagst, ihr springt jetzt von der Klippe, wahrscheinlich werdet ihr das nicht überleben. Ist total geil für euch. Und du sagst das, dann mache ich das jetzt auch. Warum können die drei sich das so erlauben? Sind die von Ursprung, sind die so als Menschen geboren, weil sie jetzt einfach das machen, was sie sind von Hause aus? Oder kann man das erlernen? Bringst du das den Trainern bei, so zu sein?
Ja, das kann man lernen. Bei Tuchel würde ich dir ein Stück weit widersprechen. Da glaube ich nicht, dass der von Haus aus Menschenfänger wäre. Das entwickelt sich, glaube ich, über die Zeit. Ich würde da außerdem noch Christian Streich dazu nehmen, der das in sehr ausgeprägter Form hat. Also Korkut mögen die Leute irgendwie nicht und der hat natürlich auch überall Misserfolg, aber Menschenfänger ist der. Was der fachlich drauf hat, kann ich dir nicht sagen. Der ist jetzt ja nicht so von Erfolg beseelt gewesen. Ja, also bei den erfolgreichen Trainern würde ich tatsächlich irgendwie Klopp, Streich und ein Stück weit vielleicht Rose irgendwie, das passt schon. Ja, das kann man lernen. Also es gibt einen Teil, das ist tatsächlich der charismatisch visionäre Teil, Anteil der Führung. Ne? Wenn du insgesamt so, was ist eigentlich Mannschaftsführung, hast du 5 Teile. Du hast einmal so diesen Teil Zusammenarbeit. Da geht es dann hauptsächlich darum, so ein Team zu entwickeln, dass du so die Mentorenfunktion für Einzelne übernimmst, dass du dich für die in die Bresche wirfst, ja, dass du Konflikte im Team moderierst, Individualförderung betreibst. Das ist so, ich würde das mal Kollaboration nennen. Dann hast du sowas wie, der zweite Teil ist kompetitiver Druck, ja, dass du Wettbewerbshärte reinbringst, dass du Dinge entschlossen tust, dass du so vorangehst, dass du die Leute antreibst, der Wettkämpfer, Macher sein, all das gehört dazu. Dann gibt es so in dem Bereich Kreativität, ja, so Innovationen ins Training bringen, Leute stimulieren, dass sie selber kreative Ideen finden, die Leute motivieren, dass sie Bock haben, dass sie Erwartungen übertreffen, ja, der Bereich. Dann gibt es den Bereich so Kontrolle, ja, Dinge richtig machen, ja, so alles unter einen Hut kriegen, für kontinuierliche Leistungssteigerung sorgen, Dinge beobachten, Regeln auch eingeben und deren Einhaltung kontrollieren Und dann gibt es den Bereich Charisma, der im Prinzip so übergreifend das, was du dir vorstellst, wahrscheinlicher macht, dass es umgesetzt wird. Und das, was du gerade beschrieben hast, diese Idee des Menschenfängers, das ist dieser Charisma-Anteil. Und der ist tatsächlich auch, das zeigt die Empirie, am wichtigsten für den Teamerfolg. Und da gibt es einen Teil, den kann man lernen und einen Teil, den kann man nicht lernen. Ja, also du kommst ja aus dem Journalismus, da habt ihr bestimmt mal Max Weber gemacht, der sich vor 100, ich glaube ziemlich genau vor 100 Jahren, so 1922 Gedanken gemacht hat über Bürokratie und wie man führen kann. Und der hat Charisma so als gottgegebene Gabe wahrgenommen. Wir wissen aber heute, dass das nicht stimmt. Es gibt nur einen Teil von Charisma, der tatsächlich nicht erlernbar ist. Das ist beispielsweise das Aussehen. Menschen, die besonders gut aussehen, denen wird viel Charisma zugeschrieben. Und das ist bei Frauen tendenziell ein bisschen ausgeprägter als bei Männern. Erfolg beispielsweise steigert auch die Charisma-Wahrnehmung. Ja, wenn jemand besonders erfolgreich ist, wird er von anderen Menschen als charismatischer wahrgenommen. Aber es gibt auch einen ziemlich großen Anteil, den man lernen kann. Ja, und das hat so drei Facetten. Das ist einerseits die Art, wie man auftritt. Das ist Auftreten. Ja, wenn du also sagst, wow, da geht die Sonne auf, wenn jemand reinkommt. Ja, das ist so Stimme, das ist Gestik, das ist Humor, das sind ungewöhnliche Verhaltensweisen. Ja, wenn also der Klopp irgendwie da so breit lächelt, Stefan Kunz kann das übrigens auch. Der wird ziemlich oft rausgelassen. Den halte ich für einen wahnsinnig guten Trainer, einen mega charismatischen Typen. Der hat irgendwie als Trainer einen unglaublichen Erfolg mit der U21-Nationalmannschaft gehabt. Und in Deutschland ist der irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar geblieben. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ne? Der ist jetzt der Nationaltrainer der Türkei. Und das ist so das Auftreten. Gibt aber noch mehr, dann gibt's den rhetorischen Anteil, ja, das nennt man auch Frame. Das sind so Sachen wie Dinge an Geschichten und Metaphern klar machen. Wenn wir irgendwie das ist so dreiteilige Listen, Wiederholungen, rhetorische Fragen, Kontraste, ja. I don't need a ride, I need ammunition. Ja, und dann gibt's Substance, und das ist der Wertekern. Ein Wert ist nichts anderes als, was ist mir wichtig und was ist mir weniger wichtig. Das ist ein Urteil darüber, was finde ich gut und was finde ich schlecht. Und Werte konkurrieren miteinander. Ja, so ein Klassiker ist da Freiheit und Ordnung. Und diese Werte klar zu machen, den Leuten zu vermitteln und klare, ambitionierte Ziele zu setzen, manchmal auch klar zu machen, wie fühlen sich jetzt die Leute, das aufzugreifen, dafür einen Sinn zu finden. Und insbesondere, wenn man das kombiniert, ja, dann hat das eine sehr große Wirkung. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das machen, was man gerne hätte, viel größer. Ja, nehmen wir jetzt meinetwegen Klopp als Klassiker da. Wenn der sagt, ey Jungs, ich will, dass ihr Heavy-Metal-Fußball spielt. So, als Beispiel. Ja, dann ist Heavy-Metal-Fußball ist natürlich eine Metapher. Aber das ist nicht nur eine Metapher, sondern damit werden auch Werte vermittelt. Ja, damit ist klar, wir spielen hier Heavy Metal. Wir sind jetzt nicht irgendwie das Streichquartett von nebenan, sondern wir sind rau, wir sind laut, wir sind wild, wir gehen nach vorne und so weiter. Ja, und darüber kannst du natürlich dann viel einfacher erreichen. Wenn du jemandem sagst, wir spielen Heavy Metal Fußball, dann haben die schon mal ein ziemlich gutes Verständnis, ja, was von ihnen verlangt wird. Du kannst das auch auf drei Seiten irgendwie anders ausdrücken, aber Klopp geht halt rein und sagt, ey Jungs, wir spielen Heavy Metal Fußball. Und das erreicht die Leute anders. Und charismatische Personen, die sind imstande, das zu tun. Aber das kann man auch ein Stück weit lernen. Ob man jetzt irgendwie so Klopp-Höhen erreicht, ja, oder so ein Obama oder ein Gandhi oder eine Mutter Teresa oder eine Ocasio-Cortez irgendwie, das lasse ich mal dahingestellt. Aber das kann man ganz systematisch für sich entwickeln. Und das ist auch hart, kausal, experimentell nachgewiesen, dass man das entwickeln kann. Ja.
Du hast jetzt einen Trainernamen genannt, da komme ich gleich nochmal zu. Würde mich jetzt ungern das reinschieben, sondern eher nachfragen. Bei dem, was du sagst, und vor allen Dingen Charisma ist ja immer wieder von dir erwähnt worden, man kann es lernen, man kann es auch einsetzen, ohne es zu haben. Merken Spieler sehr schnell, der ist gar nicht so, wie er sich da vorne gerade gibt, macht hier einen auf coole Sprüche und hey, wir sind alle ein Team und Buddies und Bros. Und ein Spieler merkt er sofort, Alter, so bist du doch gar nicht. Was erzählst du hier?
Ja, ja, da muss man natürlich höllisch aufpassen. Ne? Also gerade so Dinge wie ungewöhnliches Verhalten und Humor, das ist nicht, da wird heftig davon abgeraten, das zu trainieren. Aber ansonsten, also du sprichst, glaube ich, so ein bisschen Authentizität an. Ne?
Ja, genau.
Und das geht so in die Vertrauensrichtung. Ne? Also Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Aber das ist eher eine Frage nach Vertrauen und weniger nach Authentizität. Authentizität irgendwie fällt ja auch manchmal als Trainer auf die Füße. Ja, das ist ja im Prinzip so die Homogenität von dem, was ich innen fühle und nach außen mache. So. Das ist aber beim Trainer zwangsläufig häufig weit auseinander. Ja, du musst auch mit Spielern klarkommen, die du jetzt irgendwie persönlich scheiße findest. Ja? Und wenn dann dein inneres Gefühl nach außen tritt, ja, dann ist das schlecht. Oder deine Mannschaft hat gerade 5-0 verloren. Ja, und du könntest irgendwie die Wand anschreien, so aggressiv bist du gerade drauf. Aber wenn du dann das, was du fühlst, irgendwie nach außen trägst, dann ist das keine gute Idee, weil die Mannschaft jetzt sozusagen aufgenommen werden will. Ja, die muss ein bisschen aufgebaut werden. Dann im 4-1 kann man viel leichter mit solchen Gegentoren dann umgehen und da kann man so ein bisschen kritischer werden. Worauf du eher ansprichst, so die Vertrauensfrage. Also das ist die wichtigste Währung, die du in der Führung überhaupt hast. Ja, die Leute müssen dir vertrauen und du kannst irgendwie, es dauert lange, Vertrauen aufzubauen. Du kannst es aber sehr schnell verlieren. Ja, es gibt so eine gewisse, also Vertrauen ist nichts anderes als das Zulassen von Verletzlichkeit. Das ist Vertrauen. Und Vertrauen zeigt dir auf dem Platz. Du sagst Spielern, geh ins 1:1, geh mutig nach vorne und hau dich in die Zweikämpfe und du kannst ruhig mal einen Ball verlieren. Wenn du aber dann als Trainer hingehst und die Leute nach einem Ballverlust irgendwie öffentlich hinrichtest und sagst, ey, du Vollpfosten, weil du irgendwie idiotisch in den Zweikampf gegangen bist, haben wir uns den Konter eingefangen, deswegen haben wir verloren, ja, dann achten die Leute da drauf. Ja, die öffnen ihre Augen und sagen, alles klar, ja, der sagt irgendwie das eine, ja, aber wenn wir es dann machen, dann passiert das andere. Das ist wahnsinnig gefährlich, ja, und da müssen Trainer drauf achten. Gerade weil die natürlich auch, wenn die Mannschaft gewinnt, haben die Spieler toll gespielt und wenn die Mannschaft verliert, dann hat der Trainer schlecht aufgestellt. Du bist als Trainer, wird dir ja Erfolg nur sehr langsam zugeschrieben, viel, viel langsamer als den Spielern, da musst du mit umgehen. Und dieses Vertrauen musst du aufbauen. Das hat auch der DFB teilweise irgendwie verhunzt, ja, und deswegen, da gab es dann so um die 2016, 2018er Klamotte irgendwie ein paar Irritationen, ja, um so eine Causa Özil, um eine Causa Sané und so. Da ist ein bisschen Porzellan zerschlagen worden, was irgendwie dann erst wieder mühsam eingesammelt werden muss. Und Hansi Flick macht das da deutlich besser. Genau. Aber da würde ich dir total zustimmen. Vertrauen, also in der Psychologie nennen wir das psychologische Sicherheit. Ja? Dass die Leute also auch dann den Steilpass, der vielleicht ein bisschen risikoreicher spielen, wenn es drauf ankommt. Dass sie dann ins Dribbling gehen, wenn es drauf ankommt. Dass die diese Sicherheit haben, dass ihnen dann nicht der Kopf abgerissen wird. Ja, und das ist nicht nur in der Wirtschaft, würde man eher sagen, dass die ihren Mund aufmachen, wenn sie sehen, dass Dinge falsch laufen, ohne dass sie Angst davor haben, dass ihre Chefs sie irgendwie jetzt rausschmeißen oder sie öffentlich sanktionieren. Auch das musst du auf dem Platz spüren. Ja, sonst zögerst du vielleicht ein bisschen zu lange bei deinem Dribbling oder was auch immer. Das ist total wichtig. Aber das hat weniger damit zu tun, dass sich Trainer entwickeln wollen. Denn, was heißt unecht? Ne? Also du bist ja heute ein anderer Ralf Bosse als vor 5 Jahren. Und da kann man ja fragen, auf welches Selbst bezieht man sich da eigentlich, ne? Und dass man als Trainer auch eine Rede vorbereitet und sich überlegt, was man sagt, ja, das ist ja der Normalfall, hoffe ich mal. Ja, gibt vielleicht auch Trainer, die irgendwie reingehen und dann so sich inspirieren lassen, ad hoc im Moment. Ja, aber das sind mit Sicherheit nicht die Trainer, die langfristig erfolgreich sind. Das heißt, irgendwie überlegen, was man sagt, ist ja nicht unauthentisch, sondern das ist hoffentlich ein ganz normaler Vorgang. Ja.
Ja, es soll ja auch zielführend sein, denn ein falscher Satz kann auch einen Sieg verhindern quasi. Und wenn ich da mal zitieren darf, was ein Spieler des Hamburger SV gesagt hat, nachdem Felix Magath ihn zu sich holte und ihm erzählte, ich wechsle dich jetzt ein, aber spielst du nochmal so eine Scheiße wie im letzten Spiel, schmeiße dich morgen raus, ist wahrscheinlich da nicht zielführend, oder?
Ja, das kann ja jeder sich selber beantworten. Ja, also das ist ja, genau, das ist echt Scheißkommunikation. So, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler jetzt total brillant ist auf dem Platz, die ist doch ziemlich klein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt irgendwie gehemmt ist, weil er keine Lust hat, morgen rausgeschmissen zu werden, die ist viel größer.
Das musste doch ein Felix Magath auch wissen in dem Moment, wo der diesem Spieler das sagt. Der sagt ihm nicht, du gehst über die linke Seite, 1-gegen-1, mach mal das, sondern spielst du scheiße, schmeiße dich morgen raus.
Ja, und ja, man darf aber, also ich finde das Magath-Bashing irgendwie, das hat natürlich viel Berechtigung. Aber so der Stil, den Magath verkörpert, also dieses Führen über Autorität, über Kadavergehorsam, das ist in einigen Situationen tatsächlich funktional. Und das sind nämlich Krisen. Also in Krisen funktioniert neben der charismatisch-visionären Führung die autoritäre Führung ziemlich gut. Und das ist auch der Grund, warum so Feuerwehrleute überhaupt eine Existenzberechtigung haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einem Trainerwechsel danach erfolgreicher bist, ist nicht größer. Ja, im Schnitt. Aber also das heißt, du verbesserst nicht die Durchschnittswechsel. Was sich aber ändert, ist die Varianz. Das heißt, im Prinzip drehst du mit einem Trainerwechsel das Risikorad höher. Und so ein Magath, der funktioniert tatsächlich über Kadavergehorsam, über Befehl, über absolute Unterwerfung. Ja? Und das ist auch so ein Teil, so eine Terrortaktik, die der auch in Trainings durchführt. Ja, der kommuniziert keine Trainingszeiten und die Leute wissen nicht, wie oft das Training am nächsten Tag ist und wie die Übungen genau aussehen. Das ist schon ziemlich krasses Zeug. Aber das kann durchaus funktionieren, wenn du nur noch ein paar Spieltage hast. Ja, so bitter das ist. Aber wenn der länger in einem Verein ist, gibt ja einen Grund, warum der nach jeder Saison 20 Spieler austauschen muss. Also es ist ja nicht nur, weil er an den Transfers mitverdient, sondern das ist auch, ja, weil die Leute ihm halt irgendwann von der Stange gehen. Du kannst die Leute nicht so lange terrorisieren. Das sind ja erwachsene Menschen. Ja.
Ja, kleiner Nebensatz, den du sagst, aber der berechtigt ist, dass er nicht an den Transfers mitverdient. Das ist bei Bundesliga-Trainer bei einigen ja durchaus üblich zu sagen. Gut, dann nehme ich den. Ja. Aber dafür kriege ich auch das und das von dir Berater dann als Dankeschön-Prämie. Ja, das ist genau. Schon wieder ein anderes Thema. Aber der geht dann auch hin und sagt von dem allerletzten entscheidenden Spiel, okay, Boateng, mach du mal die Aufstellung. Da gibt er die Verantwortung neu. Dann ab.
Ja, das fand ich überraschend. Ne? Also das ist so ein partizipatives Element. Das hat er früher nicht gemacht. Das finde ich gut. Ja, also dass das dann, also ich glaube nicht, dass es so krass gemacht hat, wie es in den Medien dann rüberkam. Ja, da ist auch sicherlich ein Stück Heldenverehrung dabei und den Boateng nochmal aufbauen auf seine alten Tage und so. Der sollte nochmal ein bisschen Spotlight kriegen. Ja, dass er vielleicht auch in der Mannschaft ein anderes Standing hat oder dass irgendwie die Mannschaft ihm, also das wird nicht nur so gewesen sein, wie die das da machen. Ja, also dass Magath vor einem so zentralen Spiel irgendwie komplett alles abgibt an einen Spieler. Ja, das glaube ich nicht, aber so die Tendenz wird mit Sicherheit da gewesen sein. Das finde ich gut, ja. Also das hat ja auch Ancelotti, der zeigt das ja auch. Ja. Halbfinale gegen Man City letzte Saison, als er in der Verlängerung dann sich Kroos und Modric rangeholt hat. Ja, das ist ja jetzt auch, die haben ja auch beide Ahnung vom Fußball, sind beide jenseits der 30, sich mal anzuhören, was die so zu sagen haben, das kann ja auch nicht falsch sein. Der eine ist irgendwie bester Spieler bei einer Weltmeisterschaft geworden und der andere ist Weltmeister und ich glaube, der hat viermal die Champions League gewonnen. Und beides irgendwie auf der 10 oder 8. Das sind ja auch spielintelligente Spieler, ja, sich mal anzuhören, was die so sagen, auch während eines laufenden Spiels. Naja, also in der Wirtschaft ist das eigentlich der Standard. Steve Jobs hat mal gesagt, ich stelle ja nicht schlaue Leute ein, damit ich denen sage, was sie machen sollen, sondern ich stelle schlaue Leute ein, damit die mir sagen, was ich machen soll. Ja, und das ist mit Sicherheit kein so idiotisches Prinzip.
Von dem, was du jetzt alles gesagt hast, was höchst interessant gewesen ist und was sicherlich viele, viele Hörer von Bosses Bundesliga-Blog, die Fußballverfolgung, gar nicht wussten, wenn du das so in eine Person zusammenkleistern würdest, wer käme denn dann nachher raus?
Ah ja, also wie gesagt, ich bin Fachidiot. Ne? Von Fußball habe ich vielleicht mehr Ahnung jetzt als der Durchschnitt, aber da traue ich mir kein Urteil zu. Das heißt, ich kann mich nur auf so Führungs- und Transformationskompetenzen beschränken. Und wenn ich da Jürgen Klopp nenne, dann ist das keine Riesenüberraschung. Aber der macht alles, was ich so gesehen habe von dem, der macht das schon super, keine Frage. Und der dient auch wunderbar in ganz vielen Hinsichten als Beispiel für andere Bereiche, etwa die Wirtschaft oder das Privatleben. Ja, da kann man sich schon was von abgucken.
Ja, ich hatte eben mal gesagt, einen Trainer hattest du namentlich erwähnt, da wollte ich nochmal mit reingrätschen, aber das hätte sonst unsere weitere Diskussion ein bisschen zunichte gemacht. Stefan Kunz nämlich, den habe ich bei Aller Ahlen kennengelernt, überragender Mann. Wenn ich jetzt sage Menschenfänger, ist das eher negativ behaftet, das ist aber gar nicht so. Nett, sympathisch, zum Kaffee zu sich in die Wohnung eingeladen, Gespräche geführt, alles Mögliche. Nichts Negatives, aber nach 3 Monaten rausgeschmissen, weil Sport nicht lief. Vielleicht war es für ihn damals noch zu früh, er war recht frisch als Trainer. Ja. Aber da habe ich ihn als Menschen zumindest so kennengelernt und so ist er heute auch noch.
Ja, genau.
Also sein Verhalten ist nicht angelernt, sondern, angeboren ist er sicherlich auch nicht, aber er hat sich selbst dahin entwickelt über seine Lebensjahre.
Wo man da wäre ich mir nicht sicher. Also Stefan hatte ich im Kurs bei der ECTFB. Und U21-Finale, ja, das Toni Di Salvo und Daniel Nitzkowski, die kennen ja alle. Die haben tatsächlich beispielsweise moderne Charisma-Theorie angewandt vorm U21-EM-Finale. Ja, indem sie sagen, irgendwie, wir haben die Herzen von Löwen, ihr braucht die Herzen von Löwen, ihr braucht die Augen von Adlern und ihr müsst sein wie die Hyänen. Ja? Niemand mag Hyänen, aber am Ende kriegen sie immer, was sie wollen. Damit haben sie eine dreiteilige Liste gemacht. Sie haben drei Metaphern aus einem Kontext genommen und die haben sie mit einem Kontrast abgerundet. Also das ist nicht so, dass das alles irgendwie total zufällig ist.
Ach, wenn du das jetzt so sagst, die Jungs haben das vor dem Finale, was wir gewonnen haben, so angewandt.
Ja.
Wenn ich jetzt Spieler wäre und höre diesen Satz, wir müssen Löwen und Hyänen, was würde ich sagen? Meine Scheiße, was will mir der Alte denn jetzt da erzählen? Erzähl mir, wie ich spielen soll, was ich mache. Ja. Das haben die sicherlich auch gemacht. Aber das wird ja wahrscheinlich so ein finaler Satz gewesen sein. Wir müssen wie Löwen und Hyänen, wo du dann denkst, jetzt wird es ein bisschen
kindisch. Haben sie auch gesagt.
Ehrlich?
Ja, genau. War zu weit von den Spielern weg.
Ja, den Eindruck hatte ich jetzt allerdings auch.
Ja, genau. Die Metapher müssen natürlich sitzen. Ne? Zwei Jahre vorher haben sie ein Haus gebaut, ein metaphorisches. Ja, das war geil. Das war eine passendere Metapher. Ne? Da war der Teamgeist, die letzten drei Mannschaften, die das U21-Team zu den Meisterschaften geführt haben, die waren meistens spielerisch unterlegen. Ja, Spanien war zum Beispiel besser, aber die kamen über ihre Charakter und Teamstärke. Ja, und da war diese Hausmetapher fand ich cooler, so von Spiel zu Spiel. Ne? Da ging es darum, dann irgendwie in einem Spiel ging es darum, Mauer zu bauen und der Teamspirit, das war der Zement, der die Leute zusammenhält und so. Und da haben sie da auch so symbolträchtige Aktionen dran gehängt und so. Das fand ich ein bisschen cooler. Von dem, was ich so mitgekriegt habe, war diese Dreifachmetapher aus dem Tierreich irgendwie ein bisschen zu weit von der Lebensrealität der Jungs weg. Ja,
ja, das stimmt. Wer aber nun eine Generation mittlerweile 20-Jährige, U21, den darf es ja mit sowas nicht mehr kommen. Da lachen die sich
ja tot. Das stimmt.
Da gehen die aufs Zimmer und sagen, was hat der Alte denn
jetzt? Ja, genau.
Egal, komm.
So scheint das gewesen zu sein.
Schaut mal die Play-Sie an und dann sind wir wieder im harten Realitätsleben.
Genau.
Aber wenn wir dir jetzt zuhören, Ralf Landwehr, dann hat man doch schon längst das Gefühl, einige haben es, einen Psychologen im Team, das bist du nicht, aber ein Head Coach, ein Coach.
Ja. Ein
Keynote-Speaker
bei der Anfang. Die machen sowas nicht. Die können sowas auch nicht. Die sind ja ganz anders ausgebildet.
Ja, aber warum bist
du nicht? Das sind Organisationspsychologen, die sowas machen.
Ja, genau. Warum bist du nicht mit deiner Qualität, die wir jetzt hier in Bosses Bundesliga-Blog gehört haben, bei irgendeiner Mannschaft dabei? Du musst ja nur, das Beste wäre ja wahrscheinlich, dich nimmt gar keiner wahr, obwohl du immer da bist. So versteckte Kamera auf zwei Beinen.
Ja.
Um nur zu beobachten, um dann vielleicht vorm Schlafen gehen, Trainer, komm mal eben her. Das war heute schlecht und das war heute gut.
Die sagen schon selber, was sie ändern wollen. Also ich kann ihnen da keine Tipps geben. Ich kann ihnen nur, aber ich will ja auch gar nicht bei einem Verein. Ich habe eine Professur und mache irgendwie sonst Beratung. Ich mache das tatsächlich hobbyistisch. Also der Fußball ist super, aber in so einem Verein, die haben schon nochmal andere Sätze. Also leider, du hast im Fußball eine relativ große Schere zwischen dem, was die Profis kriegen, die Spieler kriegen und auch die Trainer mittlerweile. Und nehmen, was alle anderen da so verdienen. Also monetär, wirtschaftlich attraktiv ist die Wirtschaft. und nicht der Fußball in meinem Bereich. Das ist so. Ja.
Ja, damit ist auch das Gespräch beendet. Denn bei Geld brauchst du nicht mehr weiterzureden. Wenn du sagst, es fehlt zwar nur eine Null und eine Null ist nichts, aber sie fehlt halt. Wahrscheinlich noch zwei Nullen. Dann kann man es nicht wegreden, das muss man auch sagen.
Ja, genau, ich mache das total gerne, aber hauptberuflich wäre das jetzt nicht so irre attraktiv.
Jetzt haben wir gar nicht drüber geredet, aber ich würde auch nicht zu lang werden wollen, dass du auch Sportdirektoren ausbildest. Ja. Das, was wir gerade gesprochen haben, wir löschen quasi Coach und Trainer und ersetzen das durch Direktoren, sportliche Leiter, Manager, wie sie genannt werden. Wäre das alles, was du gesagt hast, und wenn ich dann noch daran erinnern kannst, alles identisch, genau so?
Nee, auf keinen Fall. Nein. Ja, eine ganz andere. Nein, das sind ja die sehen ja die Trainer als Angestellte von sich. Das ist eine völlig andere Perspektive. Ne, die haben auch eine viel strategischere Perspektive. Du kannst das vielleicht an Bayern München so ein bisschen sehen. Also bei Bayern, die Trainer, die da hinkommen, die ärgern sich ja jedes Mal, dass sie irgendwie nur eine relativ begrenzte Mitsprache haben bei Transfers. Bayern ist einer der wenigen Vereine, die sich das erlauben können, und das ist ja auch total sinnvoll. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass so ein Trainer 1,4 Jahre bei einem Verein ist im Schnitt. Und du bist ja irgendwie mit dem Hammer gepudert, wenn du dann den Trainer total zentral in deine strategische Personalplanung mit einbeziehst. Der Trainer will jetzt irgendwie Spieler, die kurzfristig funktionieren. Die will der überproportional häufig. Ja, den kannst du vielleicht reinnehmen, um zu gucken, auf welchen Positionen du Leute brauchst. Aber bei den Bayern, da macht er die Personalplanung der Vorstand. Und das ist ja auch sinnvoll, weil der Vorstand länger da ist als der Trainer, und die Spieler sind übrigens auch länger da als der Trainer. Und das ist eine völlig andere Perspektive aus dem Management. Und außerdem bist du natürlich im Management, hast du ganz andere Aufgaben. Du hast beispielsweise, musst du dem Trainer im Vergleich zu einem Trainer viel, viel seltener hartes Leistungsfeedback geben. Also als Trainer musst du ja alle 3 Tage bestimmen, wer sitzt auf der Tribüne, wer sitzt auf der Bank und wer muss aufs Feld. Und das machst du als Sportdirektor ja viel seltener. Du musst viel stärker in Verhandlungen sein. Und du musst dich ganz anders um Veränderungen kümmern. Du hast ganz andere Stakeholder, die du anders anpacken musst. Also, na klar, sind viele Prinzipien, viele Führungs- und Transformationsprinzipien ähnlich. Ja, aber der Job ist schon so ein anderer, dass du da andere Themen mit denen besprichst.
Ja, Stakeholder ist gut. Gerade wenn es ein goldenes Steak ist, dann ist Stakeholder natürlich wieder ganz anders. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ralf Landwehr, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in eine überragende Welt, die wir von außen ja gar nicht beobachten können. Aber du steckst da mittendrin und gestaltest diese Welt. Und ich frage mal, wäre das denkbar, dass wir das Gespräch nochmal für oder über die Sportdirektoren führen, irgendwann mal, wenn du nochmal Luftzeit hast? Denn gar nicht so einfach mit dir, da einen Termin zu vereinbaren für ein Gespräch, ob man über diese Arbeit dann nochmal sprechen dürfte?
Jederzeit. Herzlich willkommen. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich kann mich nur bedanken. Das war eine Riesengeschichte, dass wir da mal reingucken durften, dass also Fußballlehrer, so heißen sie offiziell, wir sagen Trainer berechtigterweise, ja, dass die ja eigentlich ständig in der Beobachtung sind und auch ständig in der Ausbildung, noch besser zu werden. Und dass wir vor allen Dingen dann doch einen Namen, der deiner Meinung nach der Beste ist, gehört haben, Jürgen Klopp. Aber das ist offensichtlich nicht überraschend. Das hätte der Fußballfan von der Straße vermutlich auch so dann festgelegt. Ja. Ralf Landwehr, vielen, vielen Dank. Der nächste Verein für dich, wo geht's hin?
Guter Versuch.
Kalender ist voll, ich weiß es nicht.
Nicht schlecht, nee, also das sind ja die Coachings, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Wahrscheinlich, ich hätte vielleicht ja schon ja, das nächste Versuch. Skandal liegen, wo man es heißt, oh, da kriselt es, Trainer muss nochmal genau geschult werden. Vielen, vielen Dank, alles Gute, Ralf Landwehr.
Gerne, danke, tschüss.
Na, habe ich zu viel versprochen? Das war für mich ein total interessantes Gespräch. Ich hoffe, euch geht es genauso. Dankeschön, Ralf Landwehr, dass wir da mal in deine Aufgabe reingucken können. Und ich behalte das im Kopf, dass wir mit ihm vielleicht nochmal sprechen können über die Ausbildung von Sportdirektoren. Ja, Ausbildung, Weiterbildung, wie man es nennen möchte. Wie Sportdirektoren, Manager, sportliche Leiter, wie sie immer auch genannt werden, dann nochmal fit gemacht werden für ihre Aufgabe im Fußball. Vielen, vielen Dank, Ralf Landwehr. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr den Kontakt zu mir herstellen wollt, dann geht das über das soziale Medienquartett. Das heißt Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram. Oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular. Ausfüllen und abschicken. Dann melde ich mich gerne bei euch. Ja, und über diese Wege könnt ihr natürlich auch Themenvorschläge einreichen, wenn ihr denn da was habt und ich was umsetzen soll. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe, kostenlos, am besten abonnieren für die, die zum allerersten Mal reingehört haben. Ich glaube, es lohnt sich, welche Themen alle da schon von mir umgesetzt worden sind. Das seht ihr dann auf der Podcast-Plattform Eure Wahl oder auf meiner Homepage. Da stehen sie auch nochmal alle drauf, die über 150 Ausgaben, die es bisher gegeben haben. Ja, dann war es das für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein sportliches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.